NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Verena Gonsch. Woher kommt diese ganze Wut? Das fragt man sich wirklich, wenn man die Ereignisse des letzten Wochenendes noch mal Revue passieren lässt, wenn man die Nachrichten hört, wenn man die ganze Woche sieht. Da erschießt ein 18-jähriger Münchner 9 Menschen, die meisten Jugendliche, die meisten per Kopfschuss. Ein wohlkalkulierter Plan, seit einem ganzen Jahr vorbereitet. Woher kommt bloß diese ganze Wut gegen Klassenkameraden, Jugendliche, Schüler? Was Jugendliche zur Gewalt treibt, darüber wollen wir heute intensiver reden. Dabei soll es gar nicht um den konkreten Amoklauf in München gehen, der ja wirklich der absolute Super-GAU war und ist. Unser Thema ist, woher kommt die Wut, was Jugendliche zur Gewalt treibt? Und da sind auch Sie als Hörerinnen und Hörer gefragt. Haben Sie den Eindruck im Familien- und Bekanntenkreis, dass Gewalt bei Kindern, also die Kinder und Jugendliche ausüben, wirklich zunimmt oder ist das weniger geworden? Zeigen diese ganzen Streitschlichter- und Konfliktlösungskurse an den Schulen Wirkung? Und glauben Sie, dass Computerspiele gewalttätig machen oder dass damit überhaupt nichts zu tun? Rufen Sie gerne an unter 08000 441777 oder beteiligen Sie sich im Netz unter ndr.de/redezeit. Unser erster Experte ist Michael Strelo, er ist bei mir im Studio und er ist Schulsozialarbeiter und Anti-Aggressivitätstrainer, ein wahnsinnig langes Wort. Herr Strelo, Sie reden oder machen Trainings mit Jugendlichen, die schon straffällig geworden sind. Was treibt diese Jugendliche zur Gewalt? Was haben Sie für einen Eindruck?
Also in vielen Fällen möchten wir diese Straftäter ernst nehmen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass viele Taten einfach auch gezielt unternommen werden, tatsächlich auch sich darauf vorbereitet wird, aber natürlich auch im Affekt bestimmte Straftaten begangen werden. Aus meiner Sicht geht es häufig um das Thema Macht, Machtausübung und auch so dieses Gefühl haben zu wollen, Gefühl der Überlegenheit dem anderen gegenüber. Das sind so die Gründe, die häufig auftreten und die auch hier an vielen Stellen genannt werden.
Ich habe gelesen, also die meisten Straftaten begeht so die Altersgruppe um 20, 21, Anfang 20. Ist das auch so? Können Sie das bestätigen oder sind das auch viel schon 15, 16, 17-Jährige?
Na, es gibt viele Statistiken, die man da bemühen kann. Ich glaube, was generell das Thema Gewalt angeht, gibt es keine Untersuchungen, die jetzt explizit darauf hinweisen, dass es stark nach oben gehen würde. Was uns immer wieder erschrickt, sind die Fälle, die dann auch spektakulär sind. Und wenn es zu einem Vorfall kommt, dass der dann wirklich mit einer Vehemenz und mit einer Brutalität häufig in Gang kommt. Und das ist das, was wir immer wieder beobachten, dass die Fälle auch durchaus extremer werden, aber die Masse an Gewalttaten so gar nicht nachzuweisen sind, dass es mehr werden würde.
Mechtin Schäfer ist unsere zweite Expertin heute. Sie ist Psychologieprofessorin. Nein, das schwieriges Wort. Psychologieprofessorin. Ich habe heute lauter so Anti-Aggressivitätstrainer an der Uni München, auch mit Schwerpunkt Aggression und Mobbing. Frau Professor Schäfer, was ist denn Ihre Erfahrung? Warum werden Jugendliche gewalttätig?
Ja, ich glaube, das schwierige Wort sollten wir einfach heute Abend weglassen. Das haben wir jetzt alle einmal gehört.
Genau. Ich sage jetzt nur noch A für Aggression und M für Mobbing.
Okay, gut. Ich würde gerne einen Satz vorher sagen. Ich habe jetzt in Ihrer Anmoderation und auch in dem, was Herr Strelo gesagt hat, ging es immer wieder um Glauben. Ich glaube, das ist was, womit wir das Problem, was wir anschauen oder was Sie zum Thema gesetzt haben, nicht wirklich lösen können. Das heißt, wir sollten eigentlich gucken, was wissen wir und wie macht das, was wir erleben, vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen und wie wir die Dinge denken, Sinn. Fände ich jetzt unter anderem aus der Münchner Perspektive auf jeden Fall einen relativ klugen Ansatz, weil letztlich suchen Menschen Sicherheit, die das beobachten. Also Ihre Nachrichten vorhin waren ja auch wieder voll davon. Und die Frage, aggregieren wir das jetzt alles auf die Welt wird schlechter oder denken wir, dass wir noch vor ungefähr 100 Jahren Ende Erster Weltkrieg hatten? Das ist einfach so eine Frage, die wir uns stellen müssen. Das heißt also, das Hirn zu benutzen und zu gucken, was wissen wir im Vergleich zu was glauben wir oder was fühlen wir, wäre ein wichtiger Ansatz.
Okay, dann sage ich mal, was wissen Sie, warum Jugendliche gewalttätig sind und werden? Was sind da die Motivationen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir hatten heute früh schon mal drüber gesprochen. Zum einen, wir müssen unterscheiden zwischen der proaktiven und der reaktiven Aggression.
Uiuiui, jetzt kommt das Pro-Seminar.
Jetzt kommt gar nicht das Pro-Seminar. Das ist eine relativ simple Unterscheidung. Die reaktive Aggression, das ist die, die entweder provoziert wird oder durch Frust zum Beispiel hervorgerufen wird.
Also wenn ich
wird.
Zurückschlage, wenn mich einer schlägt.
Ganz genau. Klare Gegenreaktion. Vorher ist was passiert. Mhm. Genau, die proaktive Aggression. Und das ist auch das, was wir beim Mobbing zum Beispiel haben, ist eine geplante und ich habe einen Nutzen davon. Das sind also zwei sehr unterschiedliche Dinge. Außerdem würde ich gleich Herrn Strelo gerne widersprechen. Ich habe hier so eine wunderschöne Kurve vom FBI vor mir liegen.
Oh je, die sehen wir leider nicht.
Nein, nur da ist es tatsächlich so, dass so um das Alter, Sie haben gesagt 20 oder so, ein klein bisschen früher ist so ein Peak. Das heißt, zwischen 10 und 17 geht diese, also das ist die Kurve darüber, wie viele Arrests es auf 100.000 Personen gab. Und da geht diese Kurve der Delinquenz oder der Anzeigen in Zusammenhang mit Gewalt, ich habe auch schwierige Worte dabei, ganz erheblich hoch, weshalb ein paar kluge Entwicklungspsychologen ein Konzept aufgestellt haben, unter anderem Terry Moffitt, und gesagt haben, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Nämlich einmal diese 5% ungefähr, die eigentlich schon als Kinder im Kindergarten ein Verhalten zeigen, was abweichend ist, was mit Aggression zu tun hat, was mit Grenzenbrechen zu tun hat und sich durch eine ganze Lebensgeschichte zieht. Mhm, und auf der anderen Seite eben genau diese Delinquenz, nennen wir das, oder das antisoziale Verhalten, was im Rahmen der Pubertät auftritt. Und da geht es tatsächlich um sowas wie Autonomie, Eigenständigkeit, zu beweisen, dass man eigentlich schon erwachsen ist in einer Zeit, wo die biologische Reife und die soziale Reife doch sehr weit auseinander liegen. Und
okay,
da sucht man sich Orientierungspunkte. Ganz genau.
Jetzt habe ich unseren dritten Experten, Nils Zurawski, er ist Kriminologe an der Uni Hamburg. Ja, Herr Zurawski, wie sehen Sie das denn? Hat Gewalt in unserer Gesellschaft wirklich zugenommen oder welche Rolle spielt da jetzt auch die Wahrnehmung, also zum Beispiel in den sozialen Netzwerken?
Schönen guten Abend. Also ich habe heute Nachmittag Statistiken gesucht und alle, die ich gefunden habe, gingen immer von oben links nach unten rechts, also nahmen ab über Jahre, in den letzten Jahren auch im europäischen Ausland. Ich komme gleich nochmal auf die Statistik des FBI zurück. Und es scheint so, dass es eine Wahrnehmung gibt, dass Jugendkriminalität zunimmt. Das kann, also die Ursachen dafür können vielerlei sein. Wenn das tatsächlich abnimmt, dann gibt es einerseits die Medien, ohne eine Medienschelte machen zu wollen. Alles wird drei- oder viermal berichtet oder mehr oder beschleunigt, auch durch soziale Medien, wo das Gleiche immer wieder neu berichtet wird, kommentiert wird und neu wahrgenommen wird. Und so eine Verdichtungsmaschine, die dann so erscheint, als wäre um uns rum nur ein Chaos aus Jugendgewalt, ist das eine. Das andere hat, denke ich, oder wäre eine Annahme damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Gewalt eigentlich ächtet, so im Mainstream. Die meisten, ohne das jetzt absolut setzen zu wollen, von uns wachsen auf ohne Schläge. Das ist eher verpönt und lernen sozusagen, dass Gewalt was nicht Gutes ist und auch der Umgang damit nicht ist. Also auch Gewaltlosigkeit ist ja ein erlerntes Verhalten oder die Kontrolle dieser eigenen auch proaktiven Aggression ist ja durchaus ein erlerntes Verhalten. Und es ist sozial geächtet, sodass jeder Fall als absoluter Tabubruch und insbesondere die von Herrn Strelo genannten, diese Extremfälle als absoluter Tabubruch erscheinen und deswegen so dieses, es ist so schlimm, weil unser Wahrnehmungslevel und auch unser Empfindlichkeitslevel unheimlich niedrig ist. Und wenn man so in Schulen hört, wobei schon alle die Eltern in die Schulen zitiert werden oder auch schon mal die Polizei geholt wird, ohne das zu pauschalisieren, dann wäre das so ein Indiz dafür, dass wir einfach das ganz anders wahrnehmen und uns früher aufregen. Und beim FBI wäre zu fügen...
Kommen wir vielleicht nicht gleich noch zu?
Genau.
Genau, ich habe nämlich jetzt, also Sie hören die Redezeit, ich will es nochmal sagen, woher kommt die Wut, was Jugendliche zur Gewalt treibt, ist heute unser Thema. Und 08000441777 können Sie anrufen oder uns eine Mail schreiben und genau das hat nämlich vorhin Andreas Sommers gemacht. Und Herr Sommers, ich nehme Sie jetzt mal dran, weil Sie genau das auch geschrieben haben, was Herr Zurawski eben gesagt hat. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja.
Einen schönen guten Abend.
Sie schreiben in Ihrer Mail, dürfen Jungs eigentlich noch Jungs sein? Das ist ja ein bisschen das, was Herr Zurawski eben auch gesagt hat. Vielleicht erzählen Sie noch mal, wie Sie auf diese Frage kommen.
Also ich selber habe seit vielen Jahren mit Kindern zu tun, hauptsächlich Klassenstufe 5, 6, 7, so in der Richtung, aber auch darunter. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich in vielen Jungs vor allem mich auch selber wieder sehe, in meiner eigenen Kindheit. Ich finde es teilweise nicht so schön. Jungs dürfen nicht aggressiv sein. Mhm. Jungs dürfen nicht ausfallend sein. Ich bin der Meinung, dass ein gewisses Maß an Faszination für Gewalt und Aggressivität einfach dazugehört. Und da wird kein Raum gegeben.
Das heißt, wenn Jungs sich raufen am Boden, dann werden die wieder auseinandergezogen, oder?
Und das ist auch okay so. Also das heißt, wenn Gewalt auch irgendwo Gegengewalt erzeugt, das finde ich schon okay. Aber es folgt dann Belehrung, Gespräche und sowas alles. Also es ist, es wird...
Wird zum Thema gemacht.
Ja, und irgendwann fangen die Jungs dann an und sagen, okay, gut, ich weiß doch, was auf mich zukommt, wenn ich was falsch mache. Ne? Und das möchte ich umgehen. Also ist man ganz lieb und nett und fängt dann an, seine eigene Aggression im Verborgenen auszuleben. Das kann gemein und hinterhältig sein oder eben auch später vielleicht mit in Form von Computerspielen oder sowas im eigenen Kämmerlein geschehen, wo keiner einen kontrollieren kann und keiner einen belehren kann. Und ich denke, dort brodelt dann irgendetwas. Mhm. Ich denke einfach, dass eine gewisse Aggression einfach dazugehört. Ich aus meiner eigenen Kindheit weiß, wir waren ein unglaublicher wilder Haufen. Also wir haben einen Höllenlärm wahrscheinlich gemacht für alle Anwohner. Wir haben uns regelrecht ausgetobt. Aber wenn ich heute bei den Kindern mitbekomme, was die für Terminpläne haben, das ist, und ich denke mal, mein Terminplan ist schon eng. Also die haben irgendwie keinen Platz mehr dazu, sich wirklich auszuleben und auch ihre Aggressionen zu sozialisieren, indem sie in ihrem Umfeld mit den anderen Kindern auch Gegengewalt erfahren.
Ja, danke, Herr Sommerz. Da will ich gleich Professor Schäfer fragen. Aggression, gehört das dazu zum Leben, zum Kindsein, zum Jugendlichsein, also, und wo ist da die Grenze?
In jedem Fall, es gehört dazu. Von daher würde ich dem Anrufer 100% in den ersten zwei Punkten, glaube ich, recht geben. Erstens, es gehört dazu. Zweitens, wir müssen Erfahrung damit entwickeln. Also eskalieren, deeskalieren ist etwas, was wir lernen müssen und optimalerweise mit Gleichaltrigen und nicht mit Erwachsenen, die uns sagen, wie es zu tun ist.
Ganz konkret, also raufen ist okay, aber raufen dem anderen wehtun okay. Nicht.
Kinder haben offensichtlich, da gibt es eine tolle Studie von Lothar Krappmann und Hans Oswald, die haben ein ganz feines Gefühl dafür, wie weit man gehen kann. Und es sind, ich glaube, 0 oder 1% der Fälle, wo es wirklich schief geht. Die sehen, und man kann es in Videoaufnahmen wirklich quasi bewundern, man sieht an den Gesichtern, wenn der Schlag zu doll wird bei dieser Studie, dann ziehen die zurück und eskalieren langsam wieder runter.
Da muss ich jetzt das Wort an Herrn Strelow geben, der guckt etwas skeptisch.
Okay.
Nein, ich glaube, gucke immer skeptisch. Nein, ich glaube, das sind so zwei Dinge, die wir beachten müssen. Ich glaube, gerade weil wir jetzt gerade beim Schulthema sind, ich glaube, es ist gut, wenn wir sagen, wir brauchen eine konsequente Pädagogik und auch schon bei kleinen Verfehlungen auch mal drauf zu reagieren, weil ich davon ausgehe, dass an vielen Stellen durchaus Dinge laufen gelassen werden. Und das ist schon eine sprachliche Verfehlung. Also ich möchte, dass in der Schule sich gut unterhalten wird und wir da auch so die Leitplanke bilden für die Kinder und Jugendlichen, die dann in Ausbildung, in den Beruf und in die sonstige Welt entlassen werden. Also eine konsequente Pädagogik.
Ja, viele sagen ja auch, die Kinder heute, was weiß ich, 12, 13, 14-Jährige, wenn man mit denen redet, die sind so klar, wie das, also können sich auch gut äußern. Da ist ja auch was passiert, ne? Jede Menge.
Ja, absolut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was gerade angesprochen wird. Man merkt, dass zum Beispiel in sozialen Gruppentrainings, in Coolness-Trainings gerade auch so dieser Moment des Sports und der Bewegung und auch des Ringen und Raufens ihren Platz hat. Und da die Kinder und Jugendlichen auch Spaß haben und sich ausprobieren können. Und das ist dann die andere Seite, die dann aber auch in einem guten Rahmen läuft und so dann auch zum Erfolg wird.
Herr Zurawski, Sie haben sogar im Vorgespräch gesagt, die Gesellschaft wird da so pazifisiert. Also es ist so eine Friedfertigkeit, die man erwartet und wo man dann irgendwann jede Form von Aggression oder Gewalt auch ablehnt. Ist das eine allgemeine Tendenz? Oder?
Zumindest eine Tendenz in der Gesellschaft, in der wir leben. Also die deutsche Gesellschaft oder auch vielleicht Großteil Westeuropas. Es mag in anderen Gesellschaften noch anders sein, aber ich finde, für unsere Gesellschaft stimmt das schon, dass wir zunehmend friedfertiger als Gesellschaft werden. Ich denke nur mal die Diskussion, also allgemeine Diskussion um die Kriegseinsätze der Bundeswehr. Ich denke auch immer, dass das färbt auch ab, wenn auch nicht direkt, aber es gibt so eine, vielleicht so eine Atmosphäre oder eine Kultur wieder, die, wo in der Gewalt besprochen wird oder Gewalt als Teil eines einer Handlungsoption oder eines Reservoirs an Handlungsoptionen da ist, aber die sehr begrenzt oder auch nur sehr vorsichtig angetastet wird. Und wenn wir in so einer friedfertigen Gesellschaft leben, was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist, kann es natürlich sein, dass Gewalt so, ja, wie so ein Tabu erscheint, also etwas wie eine Büchse, die man nicht öffnen darf. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Also zu sagen, da gibt es was, aber das gucken wir uns nicht an, sondern bewusst zu wissen, was ich anrichten kann und machen kann, hilft wahrscheinlich auch damit besser umzugehen, um eine Option zu haben, anders zu reagieren. Aber wo diese Option fehlt und das vielleicht noch belohnt wird, also sozusagen, das gibt es ja trotz aus, wird das genutzt und auf den Rest wirkt das natürlich total erschreckend. Also ich finde es problematisch zu sagen, es gibt so die eine Ursache. Also ich kann sie nicht finden. Es ist, glaube ich,
ein Konglomerat.
Natürlich, das Individuum handelt und es hat die Möglichkeiten zu handeln, aber die sind manchmal eingeschränkt, weil es nicht so viele Optionen gelernt hat. Andererseits sind es natürlich soziale Lage, Situation, so eine generelle Atmosphäre in der Gesellschaft. Deswegen so eine Antwort schwierig.
Wir haben jetzt noch mal einige Passanten gefragt, was sie meinen, was Jugendliche zur Gewalt treibt. Denn Sie hören die Redezeit. Woher kommt die Wut, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Hören wir uns das mal an, die Antworten.
Viele Jugendliche sind angespannter, als ich es vielleicht früher war, und haben mehr Gewaltpotenzial. Also ich denke häufig eben auch an diese hin- und hergerissenen Migrationskinder in dritter Generation, was ich teilweise nicht verstehe, warum das nicht funktioniert hat.
Also ich würde halt sagen, dass die Gewalttätigkeit zum Teil aus Langeweile geschieht und dann zum Teil aus dem Umfeld, wo man halt aufgewachsen ist. Es ist ja so, dass die Filme jetzt ganz viel Gewalt zeigen. In der Musik ist ja auch Gewalt wieder vertreten.
Von Ballerspielen kommt das ganz bestimmt nicht. Ballerspiele sorgen auch dafür, dass die Leute Aggressionen abbauen und hinterher entspannt sind. Wir haben einen 18-jährigen Sohn, der ist ziemlich entspannt hinterher.
Ich glaube, es ist Langeweile größtenteils, fehlende Freizeitangebote, fehlende Erziehung, die Eltern kümmern sich zu wenig. So diese ganzen klassischen sozialen Faktoren führen dazu, dass Jugendliche dazu neigen, eher gewaltbereit zu sein.
Man muss halt Angebote schaffen, dass die Jugendlichen was Sinnvolles machen können in ihrer Freizeit. Sportvereine sollen gefördert werden, wahrscheinlich auch, dass man in der Schule oder nach der Schule gehen gemeinsam machen kann.
Wenn es jetzt zum Beispiel soziale Brennpunkte sind, da spielt es halt ziemlich eine große Rolle, mit welchen Freunden sie sich abgeben.
Wenn man genügend Selbstwertgefühl hat entwickeln können, dann ist man unabhängig davon, ob man akzeptiert wird oder nicht. Aber wenn dieses Selbstgefühl nicht hat aufgebaut werden können, dann ist man in der ganzen Person verunsichert und braucht das Gefühl, dazuzugehören, angenommen zu werden. Und das gibt ja viele Gelegenheiten, wo das eben nicht der Fall ist. Und dann schlägt das automatisch in Aggressionen um.
Ja, Frau Professor Schäfer, die letzte Stimme, die Frau in der Umfrage, hat einen wichtigen Aspekt angesprochen, das Selbstwertgefühl.
Autsch, ja.
Wenn das so ist, wenn das da ist, so die These, werden Jugendliche nicht gewalttätig? Wie sehen Sie das? Ist das was, was man in der Phase eigentlich auch schon haben kann? Also
ja, mit Sicherheit kann man das haben. Das hat man sogar schon. Das heißt, das baut man relativ früh schon als Kind auf. Das entwickelt sich natürlich über die Jugend weiter. Was mich ein bisschen erschreckt hat an dieser Aussage ist, entweder man hat's oder man hat's nicht. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Der Selbstwert kann tatsächlich zerstört worden, weil wir soziale Wesen sind. Und entsprechend in dieser Interaktion kann tatsächlich auch eine Person so degradiert werden, dass ihr Selbstwert schlechterdings in den Keller geht. Also jemand, der einigermaßen genau reflektiert, kann wahrscheinlich von sich selber sagen, dass es bei jedem Menschen Lebensphasen geht, wo man sagt, okay, da ging es mir jetzt nicht so richtig gut. Auf Deutsch, da habe ich mich klein gefühlt, aber nicht, weil die anderen größer waren, sondern weil ich innerlich geschrumpft bin. Und das wäre ja so ein bisschen das, was Selbstwert ist, und den baut man natürlich auf aus der Akzeptanz oder in der Interaktion, also wie ich mich verhalte, darauf reagieren die anderen, daraus ziehe ich wieder was, und das ist so ein sich aufbauender Zirkel.
Aber das ist nichts, was sozusagen permanent stabil ist und man ist wie eine Ritterrüstung gewappnet.
Nee, also ganz klar, wer gemobbt wird und der kann noch so stark und erfolgreich und mit gutem Selbstwert ausgestattet sein, dessen Selbstwert geht erstmal ganz schön in die Knie. Und da kann also, wie gesagt, ein klarer Selbstwert wenig gut schützen davor.
Jetzt habe ich Uwe Kruse aus Hamburg in der Leitung erwartet, schon relativ lange. Guten Abend, Herr Kruse.
Ja, guten Abend. Also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und Leistung heißt Forderung und zwar immer an das Individuum. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo jeder der Beste sein muss.
Ja.
Und dann stellt er ja sehr schnell fest, dass er eben nicht der Beste ist. Und das geht also schon los in der Schule und dann geht das ja auch durch das Schulsystem, Gymnasien in Blankenese und im Billstedt gibt es eben nur die Stadtteilschule. Und diese ganzen Unterscheidungen, die führen natürlich zu Aggression, insbesondere deswegen, weil heute keiner mehr eine Zukunft sieht, wo er einen gesicherten Arbeitsplatz hat, einen gesicherten Lebensunterhalt, wo er etwas planen kann, sich ein Haus oder eine Wohnung bauen kann. Das kann er nicht. Das können einige wenige. Aber die Masse der Gesellschaft muss doch von der Hand in den Mund leben, hört von morgens bis abends. Es gibt 4 Millionen Arbeitslose. Gut, die werden runtergelogen auf 2,7. Und dann eben, es gibt eben auch im Alter nur noch eine Grundsicherung. Selbst wenn man 45 Jahre arbeitet, hat man nur eine Grundsicherung.
Herr Kruse.
Und dieser Unterschied zwischen Arm und Reich, der insbesondere durch die EU gefördert wird, wo jetzt sich hier der Deiselhof schon drüber beschwert, dass Spanien und Portugal nicht.
Herr Kruse, bevor es jetzt ganz international wird, gebe ich mal Ihren Punkt, gebe ich Ihren Punkt jetzt gerne mal an Herrn Strelo. Herr Strelo, haben Sie den Eindruck, dass diese Leistungsgesellschaft ein Grund dafür ist, dass die Menschen, die Jugendlichen zu Gewalt greifen, dass sie das Gefühl haben, sie sind abgehängt? Ist das ein Grund?
Sicherlich gibt es Jugendliche und vielleicht auch schon Kinder, die das Gefühl haben, sie sind abgehängt, weil die soziale Teilhabe nicht möglich ist. Ich glaube, wir dürfen die soziale Frage nicht außer Acht lassen. Dennoch wehre ich mich immer dagegen, da einen Automatismus zu sehen, dass wer vielleicht am Rande der Gesellschaft, wie das eben so schön gesagt wurde, lebt, das ist keine Garantie oder kein Automatismus dafür, dass dann jemand gewalttätig wird. Also das müssen wir ganz schnell aus den Köpfen streichen. Das war ja eben auch in der Straßenumfrage zu hören. Es gibt ja keinen Automatismus. Natürlich, wenn wir rückblickend auf Täter gucken, dann sieht man immer wieder ähnliche Strukturen. Aber das ist nicht andersherum zu sagen, wer da aus einem Milieu kommt, das vielleicht nicht ganz so günstig war.
Der wird unbedingt gewalttätig.
Nein, natürlich nicht.
Nee, und auch, Sie haben mir erzählt, Sie haben viel mit Jugendlichen zu tun, die auch in der zu Hause Gewalt erlebt haben, die das sozusagen weiterbringen. Das sind auch nicht unbedingt immer Jugendliche aus sozial schwachsten Verhältnissen, oder?
Nein, also gerade häusliche Gewalt ist natürlich so ein großes Dunkelfeld, wo wir gar nicht so einen genauen Einblick haben können. Viele berichten dann aber auch über häusliche Gewalt. Aber auch das ist kein Automatismus dafür. Aber rückblickend sieht man immer wieder dann Biografien, die darauf hindeuten, ja, das war natürlich nicht der gute Start und das war nicht die gute Begleitung, die da notwendig ist und Leitplanken zu bieten, sowohl in der Pädagogik als auch in der Erziehung, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den sieht man da häufig verloren.
Herr Zurowski, noch zu dem Punkt?
Also ich würde dem zustimmen, dass diese, also so umgekehrte Kausalverbindungen einfach schwierig sind zu ziehen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn man häusliche Gewalt erfahren hat als Kind, dass man das vielleicht als gängiges Muster übernimmt, aber es muss nicht sein, andersrum, oder nicht jeder, der es erfährt, muss trotzdem. Es gibt immer die Wahl, es gibt mehrere biografische Brüche im Leben, es gibt eine Pubertät, das haben wir schon gehört, wo es möglich ist, auszubrechen, andere Leute finden, vielleicht einen guten Lehrer oder jemanden wie Herrn Strelo zu begegnen und zu sagen, ich ändere mein Leben. Es kann ja so, also so Schlüsselerlebnisse zu haben, letztlich, aber natürlich...
Das wäre natürlich eine Garantie, wenn man mir begegnet.
Melden Sie sich bei Herrn Strelo an, aber Leben gelingt.
Richtig. Absehen von diesen kausalen und Zwangsläufigkeiten ist, denke ich, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, Herr Kruse hat natürlich einen wunden Punkt angesprochen, also Gewinner und Verlierer, die so definiert werden und die so eine Schlüsselunterscheidung unserer Gesellschaft schon werden, ist zumindest etwas, was man sich genauer anschauen muss. und nicht einfach zu sagen, das ist so. Das ist nicht naturgegeben.
Okay. Also. Stefan Meyer aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schon guten Abend.
Sie sind selber Psychologe und haben Erfahrungen.
Ja, also jetzt denke ich mal, ist diese Sendung erstmal schon einen guten Abend an alle, die da auch sitzen bei Ihnen.
Danke.
Ist natürlich so, dass man das jetzt letztendlich nicht so mit ein paar Worten erklären kann. Ich gehe mal davon aus, dass diese Sendung heute Abend stattfindet, vor dem Hintergrund, was auch letzte Woche unter anderem passiert ist. Und dass sich dann natürlich einfach auch die Frage auftut, warum Jugendliche einfach immer mehr zu Gewalt bereit sind, wobei das natürlich immer eher Ausnahmen sind, was jetzt passiert.
Mhm.
Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, da bin ich auch gar nicht der Erfinder dieser Idee, dass das häufig viel mehr gesellschaftliche Probleme sind, als dass das irgendwie individuelle Dinge sind, die man aufklären kann. Also ich sag mal so, eine Gesellschaft ist auch für die Jugendlichen verantwortlich und nicht nur für Jugendliche. Man kann also auch vielleicht gar nicht trennen jetzt bei der Gewalt, dass man sagt, man trennt jetzt darin, dass Jugendliche andere Gewalt ausüben als Menschen, die schon erwachsen sind. Sondern es ist ja einfach so, dass die Gewaltbereitschaft ja durch irgendwas entsteht.
Was ist denn da Ihre Erfahrung? Wodurch entsteht Gewaltbereitschaft?
Also ich bin schon der Meinung, dass wir, dass, und das darf man eben halt nicht unterschätzen, das ist auch meine Herangehensweise, in meiner Art und Weise zu denken, dass wir ja auch gesellschaftlich, und mit Gesellschaft meine ich einfach auch, dass wir ja auch nicht in Deutschland jetzt irgendwie in einer friedlichen Zeit leben. Also alles, was jetzt passiert, ob wir jetzt über Flüchtlinge reden, ob wir über Kriege reden, da stecken wir ja mit drin. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, da haben wir nichts mit zu tun.
Also, mhm.
Ja,
also es gibt Sache, ein Klima der Gewalt, das nehmen Sie so wahr.
Davon bin ich, und also das nehme ich sogar selbst so wahr. Und
ja.
Das wird auch immer mehr und es gibt so ein paar Dinge, die einfach auch erschreckend sind. Also wie soll man sagen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt für mich eine spezielle Quelle der Gewalt. Ich damals ganz, ganz energisch dagegen war, dass der Amerikaner, das hört sich jetzt vielleicht viel zu global an, aber Sie werden schnell feststellen, was ich meine, dass der Amerikaner ohne Vorwand das zweite Mal den Irak angegriffen hat, ist für mich eigentlich letztendlich damals klar gewesen, der zweite Angriff auf den Irak wird die Büchse der Pandora öffnen und da wird das ganze Unheil der Welt herauskommen. Das ist für mich auch die, das, was dahinter steckt. Die Gewalt ist nur ein Symptom dessen, mehr ist das nicht. Also für
mich. Ich glaube, Ihren Punkt habe ich verstanden, Herr Meyer. Das ist ja auch vorhin schon angeklungen, Frau Schäfer, Sie haben es ja auch gesagt, in den Nachrichten. Ne? Wir sind im Moment umgeben von einer Welle von, ja, von fast Hysterie will ich es jetzt gar nicht nennen. Aber
es ist aber eine Art kognitive Hysterese, die da gerade abläuft.
Also sagen Sie mal, was da psychologisch ist, was da gerade abläuft, was Herr Meyer, glaube ich, auch so wahrnimmt und wo er das Gefühl hat, wir sind sozusagen in so einer Gewaltwelle, wo wir das Gefühl haben, es strömt alles auf uns zu.
Ja, also ich würde zunächst sagen, was Herr Zurawski dazu gesagt hat, nein, wir haben nicht mehr Gewalt. Wir sind einfach nur im Augenblick wahnsinnig sensibilisiert und packen sozusagen alles immer, versuchen es in irgendwelche Kategorien zu kriegen und gucken nach den Ähnlichkeiten und sehen die Unterschiede nicht. Und das macht Erklärungen wahnsinnig schwierig.
Ja, könnte man denn sagen, wenn wir jetzt das aufnehmen, was Herr Meyer gesagt hat, Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir sozusagen jedes Attentat, jeden Amoklauf, jede Terrortat, jedes Suchen eines psychisch Gestörten in einem Einkaufszentrum, wo wir all diese Dinge noch melden, wahrnehmen. Was kommt als nächste Stufe? Werden wir als nächste Stufe da auch abstumpfen? Gibt es sowas? Es hat ja so eine ähnliche Welle auch schon mal in den 70er Jahren gegeben.
Ich denke, wir werden uns wieder beruhigen. Ich bin hier ja vorhin hergefahren und ich steige ins Auto und sehe unten ich musste in der Leopoldstraße parken und sehe unten an der Feldherrenhalle diese blauen Polizeileuchten. Ich denke, hoppla, was ist da los? Fahre nach Westen und komme unten am Parkcafé und sehe wieder diese blauen Polizeileuchten und ich merke, es macht was mit mir.
Ja.
Einmal, weiß ich nicht, war es wahrscheinlich eine Demo, das andere Mal war es offensichtlich ein schwerer Unfall.
Also man bekommt Panik, ein bisschen Angst.
Nee, gar nicht. Nur man versucht es einzuordnen.
Ja.
Was ist das jetzt schon wieder? Mhm. Und ich glaube, wenn man das einigermaßen reflektiert und ein bisschen genauer hinguckt und Informationen sucht, dann kriegen wir irgendwie so ein Closure, würden das die Psychologen oder auch andere nennen, hin. Das heißt, wir können irgendwie abschließen mit diesen Dingen und können abschätzen, welche Gefahr sie für uns bedeuten, weil das würde ja möglicherweise dann Angst oder Unsicherheit auslösen.
Aber es bedeutet nicht, was Herr Meyer jetzt eben gemeint hat, dass es dazu führt, dass zum Beispiel junge Menschen jetzt dann auch anfangen, gewalttätig zu werden.
Nein, dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis und das haben die Kollegen bei Ihnen im Studio eigentlich auch schon deutlich gesagt. Ich würde aber noch einen anderen Punkt ganz gerne machen und zwar diese Idee der Gerechtigkeit. Und das passt tatsächlich zu dem, was in München passiert ist, ganz gut. Denn die Polizei hat ja gesagt, ja, der David S. hatte mit der Polizei zu tun, aber immer als Opfer. Und er hat erlebt, die sind immer davon gekommen. Er ist körperlich angegriffen worden, ihm wurden Sachen geklaut. Die waren weiter die Coolen. Das ist so eine andere Wahrnehmung von ja, Ungerechtigkeit. Also jetzt nicht gesellschaftliche, wie sie vorhin angesprochen wird, sondern es bezieht sich ein bisschen auf das, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Ich glaube, Herr Strelo hat es gesagt. Dieses Gefühl, man kümmert sich nicht oder ich kriege keinen Schutz, was Jugendliche ja tatsächlich auch brauchen und was auch das Gefühl von Leitplanken ist. Im Endeffekt gibt es da immer noch so eine Referenz, die sich sorgt.
Also da staut sich dann Aggression auf und irgendwann
das könnte zum Beispiel erklären, warum man sich dann, wenn man diese Ungerechtigkeit ständig wahrnimmt, also ich bin immer derjenige, der gelackmeiert ist, dass das sich möglicherweise, gerade bei Jugendlichen, die nach Modellen suchen, das könnte eben zum Beispiel erklären, warum eben der Tim in Winnen oder dieser Breivik plötzlich zu etwas wurden, was den Kopf beschäftigt hat und dann in der Psychiatrie eben noch ein weiteres Kind zu finden oder einen Jugendlichen, der das ähnlich sieht.
Okay.
Heute aber nur eine kleine Möglichkeit von vielen.
Ja. Sie hören die Redezeit. Woher kommt die Wut, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Sie können gerne noch anrufen unter 08000441777 oder uns eine Mail schicken unter ndr.de/redezeit. Caro Steffens aus Berddorf steht da jetzt. Ist das Berddorf oder Bergdorf?
Berddorf.
Ah, wo ist das denn?
In der Nähe von Worpswede, falls Ihnen das was sagt.
Das sagt man, ja. Also die Bremer Richtung.
Künstlerdorf.
Ja,
also
schön.
Also davon so 15 Kilometer entfernt ungefähr.
Frau Steffens.
Nördlich von Bremen, kann man auch sagen. So, also ich, erstmal schönen guten Abend, Entschuldigung. Ich denke auch, dass das mit der Gewalt in gewisser Weise ein gesellschaftliches Problem ist. Und zwar vermute ich, dass das schon wirklich in früher Kindheit anfängt, aufgrund der Tatsache, dass sich heutzutage die Eltern nicht mehr so viel Zeit für ihre Kinder nehmen oftmals, um denen auch einen respektvollen Umgang mit allen anderen Lebewesen zu vermitteln. Und dass sie kein gutes Sozialverhalten oft mehr auf den Weg kriegen, weil die Eltern oft schon mit ihrem eigenen Leben überfordert sind, gehen arbeiten, weil klar, das Geld muss irgendwo herkommen oder wollen sich selber verwirklichen, nehmen sich nicht genug Zeit dadurch für die Kinder, kommen abends nach Hause, sind kaputt, wollen ihre Ruhe haben, statt sich jetzt noch lange irgendwie mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Jeder sitzt vor seiner Kiste, Eltern gucken meinetwegen Fernsehen oder widmen sich Spielen wie Second Life, weil ihnen das First Life irgendwie nicht mehr genug bringt. Kinder sitzen dann irgendwie vor dem Computer, spielen Ego-Shooter-Spiele, World of Warcraft und wie das alles so heißt. Und ich glaube auch nicht, dass das Ganze dann keine Auswirkung auf die hat. Irgendwo hinterlässt das sicher Spuren, die nicht nur positiv sind. Und dass es dann zu so einer Spirale kommt durch Frustration und Perspektivlosigkeit und dann heutzutage diese Selbstdarstellung, die sehr verbreitet und unheimlich trendy ist so zur Zeit, ne? Dass Leute oder Jugendliche vor allem gerade in der Pubertät oder auch darüber hinaus sich dann gerne durch irgendwas hervorheben.
Ja.
Und dass es heutzutage ja nicht unbedingt, also wie soll ich das sagen, so schlimme Sachen, ne, über die wird viel mehr geredet als über eine tolle sportliche Leistung zum Beispiel. Ne? Und dann sitzen die ganze Nacht vielleicht auch irgendwie vor dem Computer, statt sich irgendwie mal tagsüber an der frischen Luft zu bewegen, dass die dann irgendwie gut drauf sind und irgendwie auch Erfolgserlebnisse haben. Ich denke, da kommen so solche Sachen alle zueinander.
Ja, Frau
und bei
Steffens.
Flüchtlingen, da habe ich das Gefühl, also da sind doch sicher unglaublich viele von denen, ob jung, ob alt, unglaublich traumatisiert, allein durch die Ereignisse auf ihrer Flucht und all das, was die vorher erlebt haben. Ich war vorgestern bei meiner Physiotherapeutin, da haben wir noch so darüber gesprochen und ich habe gesagt, es müsste doch inzwischen hierzulande schon genauso viele Traumatherapeuten geben, wie es Verkäuferinnen gibt,
ja,
die dann auch in entsprechenden Sprachen und Kulturen ausgebildet sind.
Ja, weil vielen Dank, Frau Steffens.
Da sind unheimlich viele tickende Zeitbomben unterwegs.
Ich gebe mal gleich weiter an einen weiteren Hörer, der kommt ganz aus Ihrer Nähe, Ulrich Maas aus Bremen. Guten Abend,
ja,
Herr Maas.
Guten Abend.
Sie sind selber Lehrer und möchten über Ihre Erlebnisse berichten.
Ich berichte gerade Ferien, aber das ist ganz nett, aber trotzdem bin ich Lehrer und Ich unterrichte halt an einer Schule in einem relativen sozialen Brennpunkt und habe eigentlich folgende Aspekte dazu beizutragen. Ja. Das eine, ich bin ganz anderer Meinung als der Hörer vorher, einer der vorherigen Hörer, der sagte, dass diese Leistungsbewertung oder
Herr Kruse, mit dem sozialen Unterschied.
Ja, dass das zu Aggressionen führe. Ich glaube, dass Kinder einfach, die kommen auf die Welt und wollen ihre Kräfte ausprobieren. Und so erlebe ich die auch und die fragen dann auch immer, bin ich gut oder bin ich nicht gut? Und sie wollen eine Rückmeldung über ihre Leistung haben. Und das ist relativ normal. Der Punkt ist, natürlich muss eine Schule Erfolgserlebnisse vermitteln. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber diese Leistungsrückmeldung müssen sie haben. Insofern halte ich überhaupt nichts von zum Beispiel keine Zensuren auf den Zeugnissen.
Ja.
Weil das verschleiert, das ist so überpädagogisiert und verschleiert das nur. Der zweite Aspekt, den ich beitragen möchte, ist, ich glaube...
Darf ich noch mal ganz kurz was zurückfragen?
Ja.
Sie sagen, die Kinder wollen sich ausprobieren. Wir haben ja viel über Jugendliche und Gewalt gesprochen. Das sind ja überwiegend Jungen. Haben Sie, haben Sie denn den Eindruck, dass die Schule denen sozusagen hilft, sich auszuprobieren? Oder ist da ganz schnell eine Schranke?
Ja, nee, das Problem ist natürlich schon, dass wir eine überwiegend von Frauen dominierte Pädagogik haben. Das liegt einfach daran, weil es viel mehr Lehrerinnen als
Grundschullehrerin Lehrer vor allen Dingen, ne?
Ja, aber auch an den weiterführenden Schulen ist das ganz ähnlich. Und das ist bei Jungs, da spielt man so als Lehrer die Rolle des Papas. Also der setzt Regeln, gibt Erfolgserlebnisse und dann fühlen die sich auch relativ wohl. Also und sie können auch irgendwie damit umgehen. Also ich habe zum Beispiel viele Fußballer, die ich unterrichte, bei denen ist das immer ganz wunderbar. Die haben auf der einen Seite, können mit Misserfolgserlebnissen umgehen, denn beim Fußball ist es natürlich so, dass man verliert.
Ja.
Und sie müssten sich mal eine Bundesliga vorstellen, wo wir so pädagogisch Spiele ohne Sieger hätten. Das wäre vielleicht für Werder Bremen gar nicht schlecht, aber so generell würden Sie darüber als NDR ganz bestimmt nicht berichten.
Mhm.
Sondern es ist einfach deshalb interessant, weil es Sieger und Verlierer gibt. Aber man muss halt mit Misserfolgserlebnissen umgehen und das ist total wichtig und das müssen die auch lernen.
Ja, und beim Thema Gewalt, also wo würden Sie sagen, wo muss Schule da eingreifen und wo ist es sozusagen auch Konkurrenzspiel?
Ach, man muss bei Gewalt natürlich dann eingreifen, wenn es zum Beispiel irgendwelche Beleidigungen gibt, dann kann man ja sagen, sowas dulde ich in meinem Unterricht nicht.
Das ist aber
und
keine Gewalt.
Auch eine Gewalt.
Frage der Definition.
Also ich würde jetzt zum Beispiel jetzt bei körperlicher Gewalt würde ich natürlich auch so dazwischen gehen oder so.
Mhm.
Das schon. Aber ich denke schon, das hat ja ein Kollege vorher auch gesagt. Also ich bin auf so einem Dorf groß geworden, da haben wir uns regelmäßig geprügelt. Und das ging immer so, bis einer auf dem Boden lag und dann man dann quasi ergibt dich und dann war das vorbei.
Mhm. Okay.
Und die Regel gibt. Ich wollte aber einen Aspekt noch sagen, der mir wirklich wichtig ist. Und ich glaube, gerade mit den migrantischen Jugendlichen, die haben wir ja auch eine Reihe, da ist es total wichtig, gerade die Migration, die einen Migrationshintergrund haben, die wollen in unserer Gesellschaft ankommen. Und das ist denen auch wirklich wichtig. Das merkt man auch. Und diese Chancen müssen wir denen geben, dass sie wirklich Erfolgserlebnisse und ihren Platz in der Gesellschaft haben. Wenn sie das nicht haben, dann gibt es nämlich wirklich die Probleme mit so diesem Abdriften in diesen Moscheen und in ihren Subkulturen und so weiter. Also da ist es wirklich eine totale Bildungsaufgabe, die ganz wichtig ist.
Ja, vielen Dank, Herr Maas.
Gerne, gerne.
Ich will jetzt noch mal Herrn Strelo fragen. Sie machen ja selber diese Anti-Gewalt-Trainings mit gewalttätigen Jugendlichen. Erzählen Sie uns mal, wie funktioniert sowas? Machen Sie Spiele, Rollenspiele, machen Sie Vorträge, nehmen Sie die ins
Vorträge,
Gebet.
Vorträge, PowerPoint-Präsentationen in der ersten.
Erzählen Sie mal.
Nein, also wir führen Trainingskurse durch, die unter anderem in Justizvollzugsanstalten ansetzen, aber auch schon viel früher im Schulbereich. Und natürlich soll da der Spaß auch dabei sein und eine gute Beziehungsarbeit ist da unerlässlich, um an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranzukommen. Da sind dann Spiele auch Mittel zum Zweck, um Dinge auszuprobieren, um ins Gespräch zu kommen. Im Fokus stehen dann ganz deutlich auch die Gewalttaten, die sie verübt haben, wo wir dann konsequent und auch konfrontativ nachfragen, was wirklich passiert ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass man Gewalttaten nur verstehen kann, wenn man auch wirklich hinterfragt. Weil Strategien haben die Täter, sage ich jetzt mal, entwickelt, um sich da herauszureden. Und das sind auch so Sachen, sie lavieren sich da wahrscheinlich schon durch längere Zeit und haben gemerkt, dass Gewalt auch erfolgreich ist. Das ist ja der Grund, warum sie es überhaupt nutzen. Dahinter fragen wir ganz stark, gucken uns an, was ist da wirklich passiert, um das Denken dann auch anzuregen und also tatsächlich mal auf den
Punkt zu kommen. Sie sozusagen auch mit dem Opfer, also was das da erlebt hat, dadurch, dass Gewalt passiert
ohne
ist.
Ohne das Opfer einzubinden, aber natürlich wird da genau hingeguckt, was ist passiert und was ist in diesem Ablauf tatsächlich passiert, weil da sich natürlich auch Mythen herumranken, wo dann derjenige, der darüber berichtet, auch sich so ein paar Sachen dazu dichtet. Und wir gucken ganz genau nach und kritisieren nicht ihn, sondern die Tat, die er begangen hat, um dann dahin zu kommen, zu sagen, wie hätte man auch anders handeln können und auch die Opferperspektive einzunehmen und zu sagen, was habe ich eigentlich für Opfer produziert? Ist es nur das Opfer, das vor mir gelegen hat oder wer ist da noch familiäre Zusammenhänge und wer ist da noch Opfer geworden? Und da dann letztendlich auch eine Rechnung aufzumachen, wie viele habe ich eigentlich schon produziert? In einem Fall oder in mehreren? Und habe ich da irgendwann Grenzen erlebt oder habe ich gemerkt, ich bin damit erfolgreich und jetzt ist es scheinbar zu spät. Und da setzen wir dann an zu gucken, wie kann da eine vernünftige Perspektive erarbeitet werden.
Und was ist für Sie so ein Anzeichen, dass was wirkt?
Na, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Sitzungen, wenn wir zum Thema Gewalt mit den Einzelnen arbeiten. Und es ist anders, als man manchmal denkt. Es ist nicht so spektakulär, wie man vielleicht einzelne Szenen aus dem Fernsehen kennt. Aber es ist eine intensive Beziehungsarbeit, die wir da leisten. Und da fließen dann häufig auch Tränen. Und wenn das Thema Familie aufkommt und, dann machen sich viele schon ernsthafte Gedanken. Und wenn man da sachlich und von dir dran geht, dann merkt man schon, dass Veränderungen sich aufbauen. Wichtig ist dann natürlich auch noch zu gucken, wo geht jemand wieder hin? Wenn er zum Beispiel inhaftiert ist, geht er in seinen alten Bezug zurück oder entwickelt er für sich selber auch eine Perspektive, um aus dem ganzen Schlamassel herauszukommen?
Jetzt habe ich zwei Hörer in der Leitung. Einmal Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend. Ja, ich würde gerne zwei Stränge zusammenführen. Ich glaube, dass psychische Gewalt bei weitem unterschätzt wird. Es hat zum Beispiel ein Hörer eben von einem Sohn gesprochen.
Entschuldigung, Herr Weber, haben Sie noch irgendein Gerät an neben sich oder so?
Nein,
dann reden Sie mal weiter.
Ja, also der hat gesprochen von einem Sohn, der ab und zu auch Ego-Shooter-Spiele macht. Und das ist ein Sohn, der wohl in einer intakten Familie, ohne Zukunftssorgen und so wohnt. Der ist sozial 100% abgefedert. Da macht das auch nichts. Aber jemand, der zum Beispiel gemobbt wird und Mobbing und psychischer Terror, das ist wirklich, kann Menschen wirklich zerrütten. Gerade wenn jugendliche Menschen nicht so gefertigt ist. Und wenn dann noch jemand keine Zukunftsperspektive hat und sein Ego dann mit solchen Spielen halt vielleicht dort seine Aggressionen realisiert und von der normalen Welt quasi sozial abgekoppelt wird durch Mobbing. Also ich finde, dass diese Ego-Shooter-Spiele nicht so unkritisch gesehen werden sollten. Für den durchtrainierten, sozial durchtrainierten Jugendlichen ist das wohl kein Problem. Aber für die Gefährdeten, für die Gemobbten, ich finde, dass Mobbing wirklich ein Thema ist, was viel mehr Augenmerk verdient und Mobbing sollte ein harter Straftatbestand werden und auch wirklich dem nachgegangen werden. Und die psychische Ernährung eines jugendlichen Menschen, die kann sehr schwerwiegend sein. Und man sieht ja an diesen ganzen, an vielen von den Amokläufen, das waren oft Jugendliche oder zumeist sogar Jugendliche, die Mobbing-Probleme hatten.
Ja.
Das kommt doch nicht von ungefähr.
Nee.
Und die auch diese Ego-Shooter-Spiele gemacht haben und dort eben raus aus ihrem sozialen Umfeld, das sie nicht wollte oder wie auch immer, und dort ihr desaströses Aggressionspotenzial auf einen ganz anderen Weg gebracht haben.
Herr Weber, ich frage das, ich gebe das gleich mal an unsere Mobbing-Expertin, ja. Frau Professor Schäfer, weiter. Frau Schäfer, kommen wir mal zu diesem Thema Computerspiele. Ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden.
Und das fragen Sie jetzt eine von Ihnen gelabelte Mobbing-Expertin.
Genau, sagen Sie mal. Computerspiele, machen die aggressiv, gewalttätig?
Nein. Wurde auch schon mehrfach gesagt, nein, diesen Zusammenhang gibt es so nicht. Da gibt es ganz viele umgebende Faktoren, ganz abgesehen davon, wir haben eine unglaublich große Grundgesamtheit an Kindern, die diese Ego-Shooter-Spiele spielen. Wobei dieser Zusammenhang, der jetzt gerade
aufgestellt... Ich habe jetzt gelesen, beim Amoklauf wären die Computerspiele sozusagen Brandbeschleuniger.
Das,
also die Amoklauf...
Ja, aber
planen,
das heißt nicht,
spielen auch diese Spiele.
Ja, aber das heißt nicht, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Weil es sind ganz viele sozusagen. Und dann gibt es die, und da fand ich den Zusammenhang ganz gut analysiert, die eine extreme Erniedrigung erfahren. Ja,
von den Lehrern.
Von den Mitschülern. Ja. Und dieses Versuchen sozusagen in irgendeiner Art und Weise für sich geregelt zu kriegen. Und da sieht plötzlich etwas nach einer Lösung aus. Ja, also diese Gerechtigkeit, ich will mich nicht mal erheben, sondern ich will mal auf der anderen Seite stehen. Mhm. Und da kann es tatsächlich dazu führen, dass das wie ein Modell aussieht. Und das ist das, was Jugendliche suchen, erfolgreiche Modelle. Wobei es dann, glaube ich, nicht darum geht, dann bin ich der Stärkere, sondern es geht einfach nur darum, einmal die Situation zu drehen.
Herr Zurawski, noch zu den Computerspielen?
Also ich stimme Frau Schäfer da völlig zu, weil sonst könnte man auch sagen, alle Amokläufer haben gefrühstückt und es hat auch was damit zu tun. Das ist natürlich statistischer Unsinn. Aber ich glaube, jeder sieht, und auch alle Einzelfälle, die uns die Hörer geschildert haben, sind schrecklich, sind wahr und setzen sich so zu so einem Gesamtbild zusammen. Aber ich glaube, wenn wir müssten einmal anfangen und sagen, das kommt in unserer Gesellschaft vor, das ist so, und wir müssen das akzeptieren. Das ist nicht schön, aber das hat, also Abweichungen sind Teil von Gesellschaft. Und diese Art von Abweichung, ob sie uns gefällt oder nicht, wird immer wieder auftreten. Was wichtig ist, damit, dass wir ein adäquates oder bestimmend ist der Umgang der Gesellschaft, uns, wir, mit dieser Art von Abweichung, ob wir diese Leute stigmatisieren. Ich fand die Bemerkung sehr schön, wir stigmatisieren die Tat, aber nicht den Täter. Mhm. Also das ist ja schon eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Wenn das FBI eine Statistik macht, dann sperren sie alle ein. Wir wissen nicht, ob die alle schuldig sind. Wir kennen die Inhaftierungsprozesse in den USA. Da sitzen mehr Leute im Knast als nötig. Also von daher, so eine Herangehensweise würde schon helfen, das Umgehen mit dieser Art von Tätern zu verändern, um eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Aber wir müssen akzeptieren, das findet in unserer Gesellschaft statt, und wir müssen einen guten Weg damit finden, umzugehen, damit auch wir beruhigt sind und nicht immer in Hysterie verfallen.
Jetzt darf ich subversiv noch eine Frage stellen?
Eigentlich nicht, nein.
Eigentlich nicht. Gut, später.
Jetzt ist kurz Herr Strelo dran und dann habe ich den nächsten Hörer.
Nein, ich glaube, das ist genau das der Punkt ist, dass wir beachten müssen, dass eine erfolgreiche Täterarbeit auch Opferschutz ist und wir dort einfach auch investieren müssen, um nicht auf lange Frist Dinge heranzuzüchten sozusagen. Also es wird immer wieder danach gerufen, härtere Strafen, verlängerte Strafen und. Ich glaube, konsequent frühzeitig darauf zu reagieren und dann auch in einer Inhaftierung damit zu arbeiten. Das ist das Entscheidende, weil danach geht das Leben weiter. Und ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe, da die Menschen auch darauf vorzubereiten.
Georg Gunkel-Schwaderer aus Lüneburg ist in der Leitung. Sie warten auch schon sehr lange. Entschuldigung.
Ach, so lange ist das gar nicht. Guten Abend.
Guten Abend. Sie machen selber Jugendarbeit, lese ich hier.
Ja, das ist völlig richtig.
Schön, erzählen Sie mal.
Genau, und zwar spielt sich das im außerschulischen Bereich ab, so wie es für Jugendarbeit üblich ist. Und das Besondere ist halt, dass es eine verbandliche Jugendarbeit ist. Ich arbeite also für einen Jugendverband und erlebe sozusagen die andere Seite von Bildung. Also für mein Empfinden eine sehr wirkungsmächtige Form von Bildung, die sich deutlich von dem, was wir in Schule erleben, abhebt. Und da spielt für mich, also zum einen möchte ich nochmal vorweg schicken, ich glieder das mal so in zwei Blickrichtung. Dieses Problem, was wir jetzt gerade bearbeiten, ist ja sehr vielschichtig. Und ich denke mal, die eine Beschreibung spielt sich auf so einer individualpsychologischen Ebene ab. Wir gucken uns die Täterinnen und Täter an oder auch die Opfer. Und der andere Blick wäre so eine soziologische Sicht, also gesellschaftliche Hintergründe.
Gesellschaftliche Sicht, genau.
Genau. Und was so die individualpsychologische Sicht auf das Problem hergibt, ist, dass ich zum einen sehe, wir konzentrieren uns auf eine absolute Minderzahl von Jugendlichen, auch wenn die Zahlen schon auch erschreckend sein mögen. Ich erlebe das ähnlich, dass, wie es auch schon beschrieben wurde, dass die Statistiken eigentlich eine andere Sprache sprechen. Mhm. Sprechen
also wir sehen wenige schwere Fälle und haben dann den Eindruck, genau, es ist unglaublich viel.
Die Rate
viel.
Ist deutlich sinkend seit Jahren.
Ja. Ja.
Demgegenüber stehen natürlich unglaublich viele Jugendliche, die eine gekonnte und eine gelungene Entwicklung hinlegen, nicht auffällig werden, nicht delinquent sind. und die geraten so ein bisschen aus dem Blickfeld. Ne? Und ich sehe halt so gerade in der verbandlichen Jugendarbeit, die sich von Schule deutlich abhebt, dadurch, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig selbstbestimmt lernen und selbst organisiert lernen, und auch eine hohe Form von Selbstwirksamkeit erfahren, was sie so in Schule nicht erleben. In Schule steht in der Regel ein Zensurenzwang im Vordergrund. Da war ja auch ein Hörer aus Bremen, der selber Lehrer ist, der bestritten hat, dass das so einen sehr hohen Einfluss hätte. Ich erlebe in meiner täglichen Arbeit, dass Bildungsprozesse ganz anders laufen können, eben selbstbestimmt und selbstorganisiert, was ganz viele Randeffekte auslöst. Eben, dass Kinder und Jugendliche vielleicht auch ihr Aggressionspotenzial kreativ ausleben können. Und das finde ich eine ganz tolle Ebene, die ich so feststelle, dass sie in Schule nur unter ganz herausragenden Bedingungen stattfinden
Jetzt
kann.
Jetzt haben aber viele Kinder Ganztagsunterricht und gar nicht die Möglichkeit, noch zu irgendwelchen Kursen zu gehen.
Ich würde gerne zu sprechen kommen. Danke für den...
Die Überleitung?
Genau, den Steilpass. genau. Also vor dem Hintergrund, dass wir die Ganztagsschule immer weiter ausbauen, werden natürlich die Zeiträume und die Ressourcen, die zur Verfügung stehen für Kinder und Jugendliche, aber eben auch für die Jugendverbände zum Beispiel, immer geringer, diesen Bildungsansatz zu leben und diesen Bildungsansatz in den Vordergrund zu stellen, weil schlicht und ergreifend die Zeit nicht da ist. Also meine Gruppenangebote fangen mittlerweile zwischen 16 und 17 Uhr an, auch für die Jüngeren. Und das ist eigentlich zu spät. Ne?
Okay, also Sie haben sozusagen machen ein Plädoyer dafür zu gucken, dass Schule
genau,
da nicht
Bildung,
alles abdecken kann.
Dass Bildung nicht nur in Schule stattfindet, sondern eben gerade außerschulisch in einer informellen Bildung, so nennt sich das, viel wirksamer und auf einer ganz anderen Ebene sozusagen stattfinden kann und viel näher an den Kindern und Jugendlichen ist. Die
ja,
zweite Ebene.
Immer, also unsere Sendung ist gleich zu Ende.
Ja.
Ich gebe Ihnen noch 30 Sekunden. Schaffen Sie das? Hallo? Jetzt sind Sie weg. Frau Schäfer, Sie wollten eben noch was sagen.
Ja, ich wollte ganz subversiv nochmal nachfragen. Es ging gerade um härtere Strafen. Und gerade bei der Frage von Mobbing wäre ja auch so Frage, würde uns vielleicht eine, für Sie ein tolles Wort, Beweislastumkehr schon helfen?
Sie meinen, das schaffe ich nicht, das Wort. Das
versuchen
schaffe ich. Beweislastumkehr. Das kann ich sogar dreimal hintereinander.
Das ist ganz klasse. Damit gemeint ist zum Beispiel im Fall von Mobbing, dass die Schüler nicht mehr beweisen müssen, dass sie gemobbt werden, sondern dass die Schulen zeigen müssen, dass sie alle Dinge in place haben, um die Kinder davor zu schützen.
Ui, das klingt aber anstrengend.
Wird. Nee, ist nicht anstrengend. Die Skandinavier können das ganz prima. Bei uns ist das ein bisschen schwieriger. Aber wenn man tatsächlich, und das kann man ja zeigen, das zeigen kann, dass es im Wesentlichen eine ganze Klasse, also ein Täter mit Unterstützung einer Klasse ist, der zum Beispiel ein Kind dann so stark mobbt, dass es völlig in die Isolation rutscht, dann könnte man ja sagen, hat Schule eigentlich die Verantwortung, dieses auch zu verhindern. Ich nehme an, da würden mir Herr Strelow und Herr Zurawski auch
schwieriges Wort, ne?
Ja, auch ein schwieriges Wort. Vermutlich auch recht geben. Das heißt es mal tatsächlich von der gesellschaftlichen Perspektive zu sehen und zu sagen, wer ist eigentlich verantwortlich und sollten wir die nicht vielleicht besser adressieren, als zu sagen, wir brauchen härtere Strafen.
Aha, Herr Strelow, was halten Sie davon, Beweislastumkehr?
Na, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir genau hinschauen und uns Gedanken darüber machen. Das kann auch in Schule oder muss auch in Schule passieren. Genau hinschauen, was für Veränderungen passieren und da auch ein System aufbauen, dass wir bestimmte Schüler einfach im Blick haben, noch mehr als es die Pädagoginnen und Pädagogen sowieso tun und dann da konsequent handeln. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Mhm. Herr Zurawski?
Es sind letztlich unsere Kinder, um die es geht. Und wenn es ein sozialer Prozess ist, dann können wir die Verantwortung nicht immer nur auf einzelne Teile abschieben, sondern dann sind das wir, ebenso wie man Täter nicht immer nur nach außen stellen kann, sondern die kommen aus der Gesellschaft. Und das ist schon, da beginnt die Verantwortung zu sagen, das sind keine Barbaren, sondern von uns.
Herr Strelow nochmal?
Ja, in erster Linie würde ich aber auch sagen, die Verantwortungsübernahme muss von jedem Einzelnen kommen. Und zwar von jedem Schüler, von jedem Jugendlichen, von jedem Jungerwachsenen. Wenn ich höre, es kommt jemand zu spät, es gibt tausend Gründe, warum jemand zu spät kommt. Aber nicht der eine sagt, ich bin heute zu spät. Und da müssen wir, glaube ich, anfangen, dass wir sagen, gesellschaftliche Gründe müssen wir im Blick haben. Wir müssen auch geschichtliche Sachen, Biografien mit im Blick haben. Aber das Handeln, das jetzt gezeigt wird, das müssen wir angehen, müssen wir verstehen und daran arbeiten zur Verantwortungsübernahme des jeden Einzelnen.
Und würden Sie dem Hörer eben recht geben, der sagt, das konzentriert sich zu sehr auf Schule, also den Schülern bleibt drumherum nicht mehr genug, um sozusagen auch mit ihren Aggressionen umzugehen, Angebote wahrzunehmen?
Ja, ich glaube, da wird sich die Schullandschaft auch weiter drauf einstellen müssen, um solche Angebote auch vorzuhalten. Und natürlich ist die außerschulische Jugendbildung auch ein wichtiger Punkt, der in diesem Mosaik dann zum Erfolg wird.
Das waren schon wunderbare Schlussworte. Und unsere Redezeit geht zu Ende. Woher kommt die Wut, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Das war heute das Thema. Mit dabei Michael Strelo, er ist Antigewalttrainer in Hamburg. Nils Zurawski, Kriminologe an der Uni Hamburg. Und Professor Mechthild Schäfer, sie ist Psychologin an der Uni München. Morgen ist das Thema der Redezeit friedlicher, jung und alt unter einem Dach. Wie klappt das Zusammenleben von Generationen? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.